Zeugungsunfähigkeit ist ein schwieriges Thema für Partnerschaften mit Kinderwunsch, aber besonders für den Mann selbst. Denn letztlich fühlen sich Männer in ihrer Männlichkeit und im Selbstwertgefühl eingeschränkt. Und darüber sprechen wir heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei Kernig und Gesund zu einer brandneuen Ausgabe dieses Podcasts. Ich bin Mario D. Richard und treffe mich Woche für Woche mit Experten und Fachärzten für ein Gesundheitsthema. Dabei reden wir nicht um den heißen Brei herum, sondern springen mitten hinein. Mein heutiger Gast war schon oft dabei und ich freue mich, dass er auch heute wieder da ist, Dr. Matthias Schulze.
Herr Richard, ich grüße Sie.
Derzeit bleibt jede sechste Ehe in Deutschland ungewollt kinderlos. In etwa 40% der Fälle liegt die Ursache beim Mann. Das Ganze nennt man dann Infertilität. Dazu gibt es einige Statistiken, die ich im Netz gefunden habe und die ich ganz kurz mal vortragen möchte. 20% der Männer zwischen 18 und 25 sollen nur noch über eine ziemlich niedrige Spermienzahl verfügen. Vor 80 Jahren verfügte der Otto-Normalverbrauchermann noch über 100 Millionen Spermien pro Milliliter Samenflüssigkeit. Heutzutage sind es im besten Fall höchstens 60 Millionen Spermien pro Milliliter. Die genannten 20% der jungen und gesunden Männer besitzen oft weniger als 20 Millionen Spermien pro Milliliter. Und selbst diese Samenzellen sind oft von katastrophaler Qualität. Meist sind nur 5-15% überhaupt in der Lage, theoretisch in die Eizelle zu kommen. Der Rest vom Schützenfest macht die Hufe hoch und sieht nicht mal mehr das Licht am Ende des Tunnels. Das sind ja schockierende Zahlen, Dr. Schulze. Was ist da los mit den Spermien der deutschen Männer?
Gut, die Frage ist, ist das so schockierend? Zahlen sind ja oft eher alarmistisch und die Praxis sieht vielleicht heute dennoch nicht anders aus als früher. In der Tat ist das Thema Kinderlosigkeit Teil unserer andrologischen Sprechstunde und wir kümmern uns um die betroffenen Männer, die vielleicht ursächlich ihren Anteil an dieser Kinderlosigkeit haben. Oftmals ist das ja ein Problem beider Partner. Aber in der Tat, die schlechte Spermienqualität, die zur Kinderlosigkeit führt, das ist das Thema der Sprechstunde und das wollen wir jetzt vertiefen.
Wie definieren Sie denn Zeugungsunfähigkeit?
Zeugungsunfähigkeit definiert sich in etwa so, dass man sagen kann, dass wenn ein Paar einen Kinderwunsch realisieren möchte und diesen so etwa ein gutes Jahr nicht realisieren kann, trotz regelmäßiger Gelegenheit des Beischlafes. Und wenn dort keine Schwangerschaft ausgelöst wird, dann wird das Thema Infertilität zum Thema. Und dann sollte man auch den Andrologen aufsuchen, um etwaige Ursachen abzuklären. Und die Basisuntersuchung ist dann zunächst auch das Spermiogramm, um zu schauen, gibt es überhaupt Spermien und in welcher Qualität liegen die vor?
Spermiogramm heißt im Prinzip, der Mann kommt zu Ihnen, gibt hier eine Samenprobe ab und die wird dann kontrolliert.
Die wird kontrolliert, das heißt, man schaut sich diese Probe im Mikroskop an. Da gibt es feste Regeln, die auch nach der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, definiert sind. Über Zellkammern, über Färbungen, über Beweglichkeit, über die Anzahl, über den pH-Wert. Kann man die Qualität des Spermas und der Spermien, das muss man ja noch ein bisschen definieren, beurteilen, weil die Spermien alleine sind ja mitunter nicht schuld an der Kinderlosigkeit, sondern auch das Konstrukt, also die Spermaflüssigkeit, das, was ja ein Produkt der Prostata, der Vorsteherdrüse ist, das ist sozusagen das Red Bull für die Spermien, dass die überhaupt in die Lage versetzt werden, zu befruchten.
Jetzt habe ich ja vorhin mit so vielen Zahlen um mich geworfen. Wie viel Spermien braucht es denn überhaupt, dass ein Mann zeugungsfähig ist?
Das kann man jetzt so genau nicht sagen. Also in einer Ejakulatportion, so will ich es mal sagen, was ja letztlich für eine Befruchtung erforderlich ist, sind ja normalerweise sogar mehrere hundert Millionen Spermien unterwegs. Die Spermienqualität definiert sich über die Beweglichkeit und die Form des Spermiums, was letztlich Ausdruck eines funktionsfähigen Spermiums ist, was befruchten kann. So, das ist vergleichbar wie beim komplizierten Chip, in dessen Produktion ja auch 60-70% Ausschuss produziert wird und die 30% haben eine gute Qualität. Es ist eben eine komplexe Zelle und nach dem Zufallsprinzip, die stärkste Zelle kommt zur Befruchtung und da braucht es eben viele Spermien. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben irgendwo einen großen Schießstand und haben eine Zielscheibe und viele Spermien verfehlen das Ziel und nur eins trifft ins Schwarze.
Aber ab wann spricht man von Zeugungsunfähigkeit?
Das kann man schlecht sagen. Also wir haben ja oft Patienten, da wird gesagt, okay, Sie haben ein schlechtes Spermiogramm, was immer ein schlechtes Spermiogramm ist. Also es gibt Normen in diesem Spermiogramm. Ich sprach vorhin von WHO-Regeln im Spermiogramm, das zu beurteilen. Da beurteilen wir neben der Qualität des Prostatasekretes natürlich die Anzahl der Spermien. Wir beurteilen die Beweglichkeit, wir beurteilen die Form der Spermien und dann sagen wir, es gibt eine Normgröße, es müssten mindestens 20 Millionen Spermien sein in der Größenordnung. Es müssten 20% aus einer guten Beweglichkeit sein und es müssten mindestens 5% der Spermien eine normale Form haben. Und dann kann man davon ausgehen, dass der Mann zeugungsfähig ist.
Jetzt zählen Sie die Spermien nicht persönlich durch. Ich nehme an, das wird irgendwie hochgerechnet?
Das wird schon gezählt. Wir haben eine Zählkammer und in der Zählkammer kann man die Spermien auszählen pro Feld in einem Mikroskop und dann wird es hochgerechnet.
Wenn Sie jetzt durch dieses Mikroskop sehen, dann sehen Sie quasi auch, dass es Spermien gibt, die halt nicht gut geformt sind, sondern einfach da hängen
auf der Acht. Also es gibt Spermien, die bewegen sich zum Beispiel nicht. Es gibt Spermien, die bewegen sich im Kreise. Das sind solche Spermien, die eigentlich für eine Befruchtung nicht in Frage kommen. Es gibt Spermien, die haben eben nicht die definierte Optimalform, weil ein Spermium ist ja eine Zelle, die komplex aufgebaut ist, die ja dann auch an ihrer Spitze ein Armamentarium hat, um in die Eizelle einzudringen. Wenn die Spermien rund geformt sind in ihrer Form, dann kommen die für eine Befruchtung nicht in Frage. Und wenn es eben zu wenige Spermien gibt, die eine normale Form haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben deutlich reduziert und in der Praxis eben dann ausgeschlossen, hier eine Befruchtung auf natürlichem Wege herzuleiten.
Ist es wahr, dass die Spermienanzahl und Qualität über die letzten Jahrzehnte extrem abgenommen hat?
Also da bin ich vielleicht ein Stückchen überfragt, muss ich ehrlich gestehen. Das wird ja immer wieder kolportiert, dass in unserer, was heißt ich, Wohlstandsgesellschaft, wie auch immer, die Spermienqualität abgenommen hat. Ich glaube, das Thema Kinderlosigkeit gab es schon immer und wir können heute durchaus mehr tun, um dieser ungewollte Kinderlosigkeit medizinisch zu begegnen. Ich glaube nicht so richtig, aber da kann ich mich irren, dass das Problem ernsthaft größer geworden ist. Man hat ja auch die Normgrößen im Spermiogramm auch reduziert. Das heißt, früher hat man gesagt, es müssen mehr Spermien sein, die müssen, ein größerer Teil muss sich gut bewegen können. Und man hat festgestellt, dass auch eine unter dem Blickwinkel alter Normen schlechte Spermienqualität doch auf normalem Wege eine Schwangerschaft auslösen kann. Also das glaube ich, ist durchaus kontrovers zu diskutieren. Fakt ist, dass grundsätzlich die Zahl der kinderlosen Paare eigentlich medizinisch nicht zugenommen haben. Der Überzeugung bin ich. Es ist nur natürlich präsenter, weil natürlich die Möglichkeiten der sogenannten assistierten Fertilisierung, das heißt, dass man hier Methoden hat, dort sozusagen medizinisch nachzuhelfen, auf verschiedenen Wegen verbessert wurde. Und deswegen wird auch die Kinderlosigkeit anders angenommen. Das heißt, man versucht, die spontane Zeugungsunfähigkeit zu untersuchen und dass man letztlich die Möglichkeiten der Kinderwunschzentren nutzt, doch Schwangerschaften auszulösen. Und das ist ein komplexer Prozess.
Welche Ursachen hat denn die Zeugungsunfähigkeit? Es muss ja Gründe geben.
Naja, die Ursachen sind wie bei vielen Dingen hier mannigfaltig. Das geht los bei genetischen Störungen, wo die Hoden unterentwickelt sind und gar keine Spermien ausbilden. Das ist ja das Organ, was ja letztlich die Spermien bildet. Die Prostata produziert die Vorsteherdrüse, das Sekret, um die Spermien sozusagen zum Leben zu erwecken. Also genetische Störungen des Hodens sind eine Ursache, dessen angeborene Störungen. Es können Entwicklungsstörungen sein, also keine genetischen Störungen, sodass der Hoden nicht ordnungsgemäß in den Hodensack wandert, denn im Mutterleib ist der Hoden noch im Bauch des Kindes und befindet sich dann quasi kurz vor der Geburt dann im Hodensack. Und da gehören sie auch hin. Das heißt, Es ist ganz wichtig, dass Jungen daraufhin untersucht werden, dass die Hoden ordnungsgemäß im Hodensack sind. Und letztlich auch nicht nur nach der Geburt, sondern letztlich auch im Kleinkindesalter muss das beobachtet werden. Ja, weitere Ursachen der Kinderlosigkeit oder der Unfruchtbarkeit des Mannes sind Hodenverletzungen, wo man die Hoden verliert, Hodenkrebs zum Beispiel. Es können hormonelle Ursachen sein, die die Steuerung des Hodens stören. Das kann man eigentlich auch sehr gut feststellen und auch relativ gut behandeln. Also grundsätzlich ist ja die Spermienbildung hormonell gesteuert im männlichen Organismus. Also es muss schon ein normaler Regelkreislauf stattfinden. Das heißt, der Hoden hat ja zwei Funktionen. Dort werden die Spermien produziert und das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron. Und diese Bildung beider Kompartimente sozusagen, das heißt, das Testosteron geht in die Blutbahn, die Spermien dringen nach außen mit der Samenflüssigkeit. Die werden quasi auch durch die Anhangsdrüse mit gesteuert. So, und dieses Gleichgewicht ist wichtig für die Fruchtbarkeit. So, und nun haben wir das ja oft, dass Testosteronmangel besteht, der auch durch den Hoden assoziiert ist, dann wird auch Testosteron zugeführt. Testosteron wird aber auch zum Beispiel in der Fitnessbranche mitunter auch zugeführt, um den Muskelaufbau zu fördern. Aber man muss klar sagen, dass zugeführtes Testosteron in Form von Spritzen oder von Gelen hier kontraproduktiv ist für die Spermienproduktion, weil damit auch die Steuerungshormone der Hirnanhangsdrüse runtergefahren werden. Und damit wird die Spermienproduktion auch nicht mehr stimuliert und die Spermienproduktion fährt dann auch runter. Und das bedeutet weniger oder keine Fruchtbarkeit.
Wie ist es denn mit dem Stress? Hat der einen Einfluss auf die Qualität der Spermien?
Ja, das wird immer wieder kolportiert. Stressiges Leben, stressiger Alltag im Beruf und im Privaten. Stress, ja, Stress ist ein Thema, was ja nicht so richtig fassbar ist. Weil, was ist Stress? Das ist ja eine Frage der Definition. Ne? Also für den einen ist schon viel Abwechslung im Alltag Stress und der andere braucht permanent Arbeit und Aktivität und dann ist es immer noch kein Stress. Das ist klar, aber natürlich, das ist so eine Sache, die können wir nicht so richtig messen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das kann schon eine Rolle spielen, aber oftmals ist es ja dann eher die Frage, ob der Beischlaf regelmäßig stattfinden kann. Weil das ist schon eine gewisse Voraussetzung. Das klingt banal, aber es ist so. Es gibt ja Paare, die sagen, Mensch, wir sind 2 Jahre kinderlos, haben aber eine Fernbeziehung und sehen sich im Jahr 5-mal. Also das ist, das klingt banal, aber muss man schon auch am Anfang mit erfragen.
Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und danach geht's dann weiter mit der Zeugungsunfähigkeit. Werbung. apodiscounter.de hat wieder einen tollen, kernig und gesund Rabattcode, bei dem Sie satte 10 Euro sparen können. Dazu gehen Sie einfach auf apodiscounter.de, füllen den Warenkorb mit dem, was Sie benötigen, egal was es ist, also Arzneimittel, Abnehmprodukte, FFP2-Masken, Desinfektionsmittel und. Und dann gehen Sie zum Warenkorb, der sollte mindestens 30 Euro anzeigen, und an der Kasse geben Sie den Rabattcode KERNIG10 ein. Alles zusammengeschrieben. KERNIG10. Und schon haben Sie 10 Euro gespart. Wenn man das mal runterbricht, sind das sagenhafte 33% Rabatt, wenn Sie genau für 30 Euro einkaufen. Und dann zahlen Sie am Ende nur 20 Euro. Am besten gleich reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zur Zeugungsunfähigkeit und Dr. Matthias Schulze. Wir sprachen über die Probleme, die Zeugungsunfähigkeit verursachen. Was sind weitere Probleme und Ursachen?
Ja, also da wäre zu nennen zum Beispiel der Mumps im kindlichen Alter. Das ist eine Hodenentzündung auch, die zu einer Störung des Hodengewebes führen kann und damit zu einer Störung der Spermienbildung, dann im Prinzip nach der Pubertät. Insofern muss man schon mal abfragen, ob jemand Mumps gehabt hat. Das ist dann zwar auch nur eine Frage, dass man eine Ursachenforschung betreibt, aber eben nicht die Lösung des Problems. Die hormonellen Einflüsse hatte ich schon genannt. Auch andere Erkrankungen wie Lebererkrankungen, die letztlich auch mit dem ganzen Hormonkreislauf zu tun haben, müssen mit berücksichtigt werden. Und natürlich sind sterilisierte Männer auch nicht zeugungsfähig. Das ist völlig klar.
Das nennt sich dann Vasektomie.
Das ist die Vasektomie.
Die Männer kommen zu Ihnen und sagen, auch eigentlich bin ich jetzt fertig hier mit der Familienplanung, legen Sie mal los.
Korrekt.
Das passiert bei Ihnen gleich ambulant, oder?
Also eine Vasektomie ist ein ambulanter Eingriff mit örtlicher Betäubung. Das ist eigentlich kleiner Eingriff.
Aber lässt sich das wieder rückgängig machen?
Die sterilisierten Männer, also diese Sterilisations-OP lässt sich rückgängig machen. Man kann ja die Samenleiter in einem mikrochirurgischen Eingriff wieder verbinden. Und das ist relativ anspruchsvoll und aufwendig. Ist aber machbar, aber man muss davon ausgehen, dass dann nur ungefähr 60-70% der Männer wieder spontan zeugungsfähig werden. Aber das hat letztlich mit der Anatomie und mit dem ganzen Prozedere der Operation zu tun.
Kann dann Zeugungsunfähigkeit behandelt werden?
Zeugungsunfähigkeit kann nicht in jedem Fall behandelt werden. Also Voraussetzung ist natürlich, dass im Endeffekt im Hoden die Spermienbildung stattfindet oder potenziell stattfinden kann, dass man das zum Beispiel hormonell beeinflussen kann. Oder dass man im Prinzip dann an die Spermien auch kommt. Ne, oftmals ist es ja so, dass der Hoden Spermien produziert, zum Beispiel sterilisierter Mann, aber die Spermien kommen natürlich nicht mehr nach außen. So, und dann muss man sich die Spermien sozusagen holen, indem man Nebenhodensekret extrahiert oder Hodengewebe entnimmt, wo man die Spermien dann in einem Mikropipettierverfahren dann extrahiert und einfriert auch.
Das heißt, das ist der alternative Weg, um trotz Zeugungsunfähigkeit Kinder zeugen zu können.
Genau, das ist dann also keine Zeugung auf natürlichem, normalem Wege, sondern sind dann Methoden der sogenannten assistierten Reproduktion.
Ich habe gehört, es gibt auch Probleme mit der Zeugungsunfähigkeit, logischerweise, wenn man an der Prostata operiert worden ist.
Ein großer Teil der Fruchtbarkeitsstörung hat ja mit Sexualstörungen zu tun, mit Ejakulationsstörungen. Und die Ursachen von Ejakulationsstörungen sind ja nun auch ein bisschen mannigfaltig. Das heißt, Voraussetzung ist eine gesunde Prostata, eine Vorsteherdrüse, wo dieses Sekret produziert wird. So, dieses Sekret muss natürlich auf einem normalen Wege auch beim Orgasmus nach außen gelangen. So, diese Störungen können aber auch durch Nervenstörungen, durch Querschnittslähmungen oder Operationen im Wirbelsäulenbereich gestört sein, sodass der Prozess des Samenergusses gestört ist. Das heißt, eine sogenannte rückwärtsgewandte oder retrograde Ejakulation, wo das Ejakulat gar nicht nach außen kommt. Das ist ein Problem.
Was passiert mit dem Ejakulat denn?
Das Ejakulat gelangt in die Blase und wird dann beim nächsten Wasserlassen mit dem Urin ausgeschieden. Aber beim Samenerguss kommt es eben nicht dorthin in die Scheide, wo es hingehört bei dem normalen Beischlaf. Patienten, die eine Prostataoperation hatten, also wegen Prostatakrebs, wo die Prostata entfernt wurde, denen fehlt ja das Organ. Das heißt, die Männer haben keine Ejakulation mehr, keinen Samenerguss. Sie haben sehr wohl noch einen Orgasmus, aber keinen Samenerguss. Das heißt, wenn da ein Kinderwunsch bestünde, dann müsste man durchaus überlegen, ob vor einer solchen Operation Ejakulat eingefroren wird. Ein weiteres Thema, das müsst ihr nochmal ansprechen, ist der Hodentumor. Der Hodenkrebs ist ja typischerweise der Krebs des jungen Mannes. Das heißt, bis zum vierten Lebensjahrzehnt ist das die häufigste Krebsart des Mannes. Das heißt, die Therapie ist dort, dass der betroffene Hoden entfernt wird. So, und verbleibt in der Regel noch der zweite Hoden, aber manchmal gibt es auch beidseitige Hodentumore oder dass der andere Hoden seine Funktion vielleicht nicht so erfüllt, wie das normalerweise der Fall wäre. Dann muss man schon darauf achten, dass, wenn Kinderwunsch besteht, dass vor solchen Operationen noch Sperma asserviert wird und eingefroren wird. Was mir noch einfällt, Herr Richard, ist das Problem der Krampfader des Hodens, der sogenannten Varikozele. Das ist ja durchaus ein Befund, der gar nicht so selten erhoben wird und früher immer auch verantwortlich gemacht wurde für die Unfruchtbarkeit. Das ist in der Tat immer ein Thema gewesen und man muss sagen, dass wir die Varikozelen, also die Krampfader, heute nur noch in wenigen Ausnahmefällen operieren, weil doch irgendwo die Erfahrung gezeigt hat, dass die Zeugungsrate doch nicht niedriger war bei Betroffenen mit Krampfadern. Aber in der Tat ist es so, dass Männer mit Krampfadern, insbesondere wenn sie auch Beschwerden haben, sich natürlich das mit dem Andrologen, Urologen besprechen sollten, um dann auch die OP-Indikation zu finden.
Vielen Dank, Dr. Schulze.
Ganz meinerseits und hat Spaß gemacht.
Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuhören. Nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am nächsten Mittwoch. Da geht es dann um Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Alle Folgen auf einen Blick hören Sie auf kernigundgesund.de und außerdem überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Machen Sie es gut.